Danke, Jesus, für diesen Sonntag. Danke für diesen Tag. Danke, dass du uns kennst, siehst und liebst. Danke, dass du hier mitten unter uns bist und dass dein Heiliger Geist auch heute wirken möchte. Amen. Ich glaube, ich lehne mich gar nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der es schon so ein bisschen laut und feindselig zugeht. Ich habe den Eindruck, für Menschen wird es immer schwerer, aufeinander zuzugehen, weil man eigentlich so ein bisschen Angst hat, dass man irgendwo Widerspruch erntet. Ich glaube, die meisten wollen am besten nicht auffallen. Und gleichzeitig erlebe ich aber, dass viele Menschen, und das kenne ich von mir auch, aber oft so wütend werden über das, was andere sagen und machen. Auf der einen Seite so ganz laut und extrem und auf der anderen Seite ganz leise, weil man irgendwie befürchtet, doch vielleicht für seine Meinung oder Haltung auf den Deckel zu bekommen. Ich saß vor einiger Zeit bei einem etwas größeren Familientreffen und ich habe das Gespräch so beobachtet, mich so ein bisschen zurückgehalten. Und erst ging es um die Ukraine, dann ging es um gestiegene Gaspreise und irgendwann ging es um Wärmepumpen. Und die Leute redeten sich so langsam in Fahrt, die Argumente gegen Wärmepumpen häuften sich. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich mich outen und habe einfach nur gesagt, ich habe eine Wärmepumpe. Und dann passiert etwas ganz Spannendes, was, glaube ich, ein bisschen symptomatisch auch für unsere Zeit ist. Das Gespräch war vorbei. Keiner fragte mich, warum oder ob das denn jetzt so schlimm sei, wie sie alle denken oder wie auch immer, sondern das Gespräch war einfach an der Stelle vorbei. Und ich glaube, so wie ich das erlebt habe, so geht uns das heute schon zwischendurch mal. Ich glaube, die Meinungen werden extremer, Spaltungen werden größer und Frieden miteinander oder zuhören, verstehen, voneinander lernen, das ist gerade schwierig. Und ich habe auch den Eindruck, dass das auch ein bisschen in die Gemeinde reinschwappt. Ich glaube, vor ein paar Jahren wurde viel mehr miteinander diskutiert und gerungen und gestritten um Themen. Heutzutage hat man schon so ein bisschen Schiss, dass es irgendwie zu hitzig wird, da hat man keine Lust drauf. Vielleicht auch, weil man das um sich herum so häufig erlebt. Vielleicht ist es bei dir nicht so. Aber vielleicht kennst du das, dass du manchmal Menschen komisch findest, weil die anders sind als du. Vielleicht sehen die anders aus, vielleicht riechen die anders, vielleicht hören die andere Musik, vielleicht ist ihr Haus anders eingerichtet, vielleicht ist es anders aufgeräumt oder nicht aufgeräumt. Vielleicht findest du Menschen komisch, die anders reden als du oder vielleicht auch, die anders wählen als du. Und du merkst, mit denen ist einfach schwierig. Und ich frage mich da als überzeugter Christ, gibt's da nicht was? Jetzt nicht von Ratiofarm, sondern etwas, was von Jesus kommt, was in der Bibel steht. Etwas, was uns heute bei genau diesen Herausforderungen helfen kann. Dieses Problem, dass Menschen es schwer haben, aufeinander zuzugehen, das kann es ja nicht erst seit heute geben. Ich glaube, es gibt immer Zeiten, wo Menschen es schwer haben, aufeinander zuzugehen, wo es Spaltung gibt. Und eigentlich haben wir Christen in unseren Ursprüngen etwas ganz, ganz Grundsätzliches, was wir, glaube ich, mal wieder ein bisschen mehr in unser Bewusstsein rücken müssten. Und die Predigtreihe hat mich natürlich verraten, das ist der Heilige Geist. Christen fielen eigentlich schon immer auf. Ich muss gestehen, manchmal fielen sie auch negativ auf. Es gab dunkle Zeiten, aber es gab auch Zeiten, in denen sie positiv auffielen. Und zwar so sehr, dass sogar weltliche Machthaber vor ihnen Angst hatten. Ich habe diese Woche was ganz Spannendes gelesen. Die Christen der ersten Jahrhunderten kümmerten sich so gut um andere Menschen, also vor allen Dingen die, um denen es weniger gut ging, also die am Rande der Gesellschaft standen, um Witwen, Waisen, um Fremde, also Ausländer, Hungrige, Kranke und Arme, dass sie sie quasi integrierten und versorgten. Und das taten sie so gut, dass Kaiser Julian im 4. Jahrhundert nach Christus seine Leute anwies, die Christen an Liebe zu übertreffen, weil er befürchtete, dass die Sympathie für die Christen irgendwann so groß wird, dass das für seine Herrschaft gefährlich werden könnte. Er sagte, denn es ist beschämend, dass wenn die gottlosen Galiläer, damit meint er die Christen, nicht nur ihre eigenen Armen versorgen, sondern ebenso die unsrigen. Alle sehen, dass die unsrigen offenbar unserer Fürsorge ermangeln. Die Christen gingen also nicht nur gut und fürsorglich miteinander um, sondern auch mit den anderen, mit den Heiden, denen, die an andere Götter glaubten. Sie haben keine Grenzen gegenüber der Not von anderen Menschen gezogen, sondern eher das Gegenteil. Sie haben sich für die Not anderer Menschen geöffnet. Und das taten sie nicht, weil sie so eine tiefe Überzeugung oder so einen Traum von einem großen Sozialstaat hatten, sondern ich glaube, das taten sie, weil Gott ihnen die Fähigkeit des Liebens geschenkt hat. Und zwar durch seinen Heiligen Geist. Was ändert sich da durch den Heiligen Geist? Was sorgte damals und auch hoffentlich heute dafür, dass Christen eben positiv auffallen, selbst wenn alle drumherum egoistisch oder laut sind? Reinhard hat das letzte Woche ganz eindrucksvoll erklärt, dass mit dem Glauben an Gott, mit der Annahme des Evangeliums der frohen Botschaft, der Heilige Geist in uns kommt. Und dass sein Wirken kein Mysterium ist, sondern tatsächlich Gottes Wirken an und in uns. Er verändert uns. Und zwar, weil Gott es will. Das können wir nicht herbeibeten oder mit irgendeinem Handeln herbeizaubern. Das ist ein Geschenk Gottes an uns. Also die Wirkung des Heiligen Geistes ist ein Geschenk Gottes an uns. Und ich finde da den Galaterbrief total spannend, weil im Galaterbrief erklärt Paulus der Gemeinde in Galatien, was der Glaube bewirkt. Und der Galaterbrief ist unfassbar hilfreich, vor allen Dingen bei dem Problem, das ich gerade geschildert habe. Ich glaube, ihnen ging es ein Stück weit ähnlich, wenn auch ein bisschen anders. Ihr werdet es verstehen, wenn ich es vorlese. Ich lese vor aus Galater 3, 23 bis 29. Galater 3, 23 bis 29. Bevor die Zeit des Glaubens kam, waren wir der Aufsicht des Gesetzes unterstellt. Wir sollten in Gewahrsam bleiben bis zur Offenbarung des Glaubens an Christus. Das Gesetz war also unser Aufseher, bis Christus kam. Denn aufgrund des Glaubens sollten wir vor Gott als gerecht gelten. Aber seit die Zeit des Glaubens gekommen ist, sind wir nicht mehr dem Aufseher unterstellt. Ihr seid alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus Jesus verbunden seid. Denn ihr alle habt in der Taufe Christus angezogen. Und durch sie gehört ihr nun zu ihm. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Damit bekommt ihr auch das Erbe, das Gott ihm versprochen hat. Also wenn ihr viel in der Bibel lest, dann kennt ihr vielleicht diesen Text. Wenn ihr wenig in der Bibel lest, kommt ihr euch vermutlich ziemlich kryptisch vor. Paulus sagt, dass es eine Zeit vor dem Glauben gab. Das ist das griechische Wort Pistis, das könnte man auch mit Treue übersetzen. Es gab also eine Zeit, in der Gläubige noch nicht so eigenständig glaubten. Sie vertrauten und Gott, sie glaubten noch nicht eigenständig, sie vertrauten Gott noch nicht eigenständig und sie waren auch noch nicht so richtig treu Gott eigenständig, sondern sie brauchten eine Hilfe. Und diese Hilfe, die wird hier Aufseher genannt. N.T. Wright sagt, eigentlich müsste man das mit Babysitter übersetzen. Weil das Wort, das dort benutzt wird, wurde auch benutzt, um Sklaven zu beschreiben, die Kinder beaufsichtigten von ihren Herren, die mit ihnen zur Schule gingen, sich um sie kümmerten und dafür sorgten, dass ihnen nichts passierte. Also die Gesetze des Alten Testamentes hatten die Funktion eines Babysitters für die Juden. Und nun braucht es diesen Babysitter aber nicht mehr, denn wir Christen sind endlich erwachsen geworden. Mein Sohn ist nun 9 Jahre alt und ich merke, irgendwas verändert sich gerade. Bis vor einem halben Jahr hat er mir noch ständig erzählt, dass er, bis er stirbt, auf jeden Fall bei uns wohnen möchte. Und dass diese Zeit zwischen unseren und seinem Tod auf jeden Fall sehr dramatisch für ihn sein wird. Er möchte am liebsten, genau, möglichst lange bei uns wohnen. Und gerade verändert sich irgendwas. Gerade möchte er ganz viel auf einmal selber machen. Und dann bin ich letztens mit ihm Auto gefahren und er fragte mich, was hast du eigentlich gemacht, als du das erste Mal selber Geld verdient hast? Was hast du dir davon gekauft? Oder wie war das, als du ausgezogen bist und deine eigene Wohnung hattest? Was hast du dann gemacht? Oder als du dann ein Auto hattest, wo bist du damit hingefahren? Und er möchte auf einmal alle möglichen Sachen alleine mit seinen Kumpels machen. Wir sollen am besten so ganz aus sicherer Entfernung nur zugucken. Und als er mich so gefragt hat, habe ich gemerkt, Mensch, das löst was in mir aus. Ich bin gerne erwachsen geworden. Ich habe auch in jedem Haus oder in jeder Wohnung, in der ich gewohnt habe, mindestens einmal ganz deutlich im Wohnzimmer Fußball gespielt, weil ich das zu Hause nicht durfte. Und ich habe mich extrem dafür gefeiert. Und noch so ein paar andere Sachen. Erwachsen werden ist was Tolles. Und das sieht auch Paulus so und so beschreibt er das auch. Und er sagt, durch den Glauben sind wir mit Christus verbunden, durch die Taufe haben wir ihn sogar angezogen. An anderer Stelle sagt er, dass wir mit Christus eine neue Natur sind. Wir sind in Christus, wir sind mit Jesus verbunden. Wir werden ihm nicht nur ähnlicher, es ist eigentlich viel krasser, wir sind ihm schon ähnlich. Und das macht uns erwachsen, dass wir jetzt schon Jesus ähnlich sind. Ein Erwachsener sieht die Welt mit anderen Augen. Er sieht Zusammenhänge, die einem Kind nicht klar sind, aber vor allen Dingen kann er selber Entscheidungen treffen. Er weiß genug, um selber zu entscheiden, was für ihn gut und richtig ist und worauf er Lust hat. Er muss nicht nachfragen. Und das schildert Paulus hier. Und es ist ein revolutionärer Zusammenhang. Und in der neuen Genfer steht es sogar noch etwas deutlich. Ich lese es euch daraus nochmal vor, also den Vers 28. Und zwar steht, dass dieses Erwachsenwerden Folgendes bewirkt. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Da steht, es gibt keinen Unterschied mehr. Da ist nicht mehr armer und reicher, schlauer und dummer, Frau und Mann oder Kind und Erwachsener, nicht mehr konservativer oder liberaler. Es gibt da etwas, was diesen Unterschied aufhebt. Etwas, was uns eins macht, was uns verbindet, was dafür sorgt, dass wir aufeinander zugehen und nicht voneinander weg. Und das ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Kann man sich jetzt fragen, werden wir jetzt alle gleich? Merken wir nicht mehr, dass wir uns unterscheiden? Gibt es keine Reibung mehr, keinen Streit, keine Diskussion oder ist jede gesellschaftliche Stellung aufgehoben? Ich fände es schön, wenn es so wäre. Aber ich glaube trotzdem, ist es nicht gemeint. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir eine Verbindung haben, ja eine Verbindung sogar spüren, die über unsere Unterschiede geht. Und zwar so sehr, dass sie uns tatsächlich auf gewisse Art und Weise gleich macht. Reinhard hat in der letzten Woche so ein cooles Beispiel erzählt, wo er einem Menschen auf der Straße begegnet ist, den er als sehr abstoßend wahrgenommen hat, der ihn sogar wütend gemacht hat. Und auf einmal hat Gott ihn mit Liebe für diesen Menschen erfüllt. Und zwar so viel Liebe, dass er diesen dreckigen, stinkenden und lauten Menschen umarmt hat und beide gemeinsam anfingen zu weinen. Sehr schöner Moment mit sehr viel Verbindung. Und ich kenne das, dass Gott mir manchmal Augen der Liebe gibt. Ich führe ab und an Seelsorgegespräche mit ganz unterschiedlichen Menschen. Und manchmal, da hört man Sachen, wo ich echt aufpassen muss, dass ich innerlich nicht die Augen verdrehe. Wo ich denke, wie kann man nur so dumm sein? Das ist doch klar, dass das schief geht. Und dann trifft es mich auf einmal. Ich merke irgendwie, okay, ich verstehe, warum du so gehandelt hast, wie du getan hast. Und dann geht es sogar noch ein Stück weiter. Ich sehe mich oft selber in meinem Gegenüber. Ich kenne dieses Problem, ich kenne dieses Handeln. Ich fühle mich mit ihm verbunden oder mit ihr. Ich entdecke meinen eigenen Schmerz und mein eigenes Versagen. Und ich glaube, dann passiert etwas Göttliches, was Paulus hier beschreibt. Wir werden ein Stück weit gleich. Ich werde demütig. Wir werden ein Stück weit gleich. Ich bin immer noch der Seelsorger und mein Gegenüber ist immer noch der Ratsuchende, aber ich verliere meine Überheblichkeit. Ich werde demütig und wir werden ein Stück weit gleich. Am Anfang der Corona-Pandemie war meine Frau systemrelevant, weil sie im Krankenhaus gearbeitet hat und ich als Sonderpädagoge war zumindest am Anfang noch nicht systemrelevant. Das heißt, ich bin mit den Kindern zu Hause geblieben und habe mich um den Haushalt gekümmert und wir haben unsere Rollen eigentlich komplett getauscht. Vorher war das eher andersherum. Meine Frau hat weniger gearbeitet und ich mehr. Und ich habe irgendwann gemerkt, okay, das macht was mit mir. Ich bin demütig geworden. Weil es vorher auch ziemlich andersherum war, es hat mir die Augen geöffnet. Ich habe gesehen, was es damit eigentlich alles auf sich hat. Und ich glaube, ich habe ein Stück weit verstanden, was Paulus meint, wenn er davon spricht, dass es keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frauen gibt. Denn natürlich gibt es Frauen und Männer. Und natürlich muss man Aufgaben zu Hause irgendwie aufteilen. Und manche Dinge landen vielleicht auch häufiger bei Männern und andere Dinge landen häufiger bei Frauen. Das ist alles okay. Aber wenn wir anfangen, einander liebevoll anzusehen, empathisch, lernend, neugierig, uns ineinander hineinzuversetzen in das, was der andere erlebt und tut, dann beginnen wir zuerst vielleicht die Leistung von dem anderen zu sehen. Dann irgendwann beginnen wir das wertzuschätzen und dann passiert das eigentlich richtig Coole. Das, wo wir jetzt quasi trotz unserer Unterschiede gleich werden. Und auch davon spricht Paulus im Galaterbrief. Er sagt in Galater 6, also am Ende des Galaterbriefes, einer trage des anderen Last. Wir teilen uns die Lasten. Wir freuen uns nicht einfach, wenn wir uns um etwas nicht kümmern müssten. Nein, Gottes Geist bewegt in uns so eine ganz tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach einem gemeinsamen Weg, nach einer Form von Gleichheit. Und ich glaube, der Geist Gottes kann echte Veränderung bewirken. Er bringt Menschen näher zueinander. Er sorgt für Verständnis, für Empathie und für Liebe. Und ich glaube, danach sehnt sich der Mensch, danach sehnt sich die Menschheit. Ich glaube, es gibt Feminismus nur, weil sich die Menschheit danach sehnt, dass Frauen und Männer die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, die gleiche Anerkennung und Wertschätzung und endlich auch die gleichen Rechte und Pflichten. Ich glaube, es gibt den Sozialismus, weil sich die Menschheit danach sehnt, dass es eben keine großen Unterschiede mehr zwischen Armen und Reichen gibt, sondern ein Miteinander, ein Umeinander kümmern. Ich glaube, es gibt die Black Lives Matter Bewegung, weil schwarze und weiße Menschen leider immer noch nicht gleich behandelt werden. Und ich könnte ganz viele weitere Bewegungen aufzählen, wo eine ganz tiefe Sehnsucht der Menschheit deutlich wird nach Erlösung, nach Gerechtigkeit, nach Gleichheit. Und ich glaube, dass Menschen sich eben danach sehnen, was Paulus hier sagt. Paulus ist kein Feminist, kein Bürgerrechtler, kein Sozialist und trotzdem sagt er, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Das löst was in mir aus. Ich habe da richtig Bock drauf. Und ich frage mich aber auch gleichzeitig, naja, wie kann das gehen? Also wie macht der Heilige Geist das, was da so schön klingt, so beeindruckend, so nachahmenswert? Reinhard hat letzte Woche kurz über die Frucht des Geistes gesprochen. Und auch die steht im Galaterbrief und das lese ich euch nochmal vor. Galater 5, 22 bis 26. Galater 5, 22 bis 26. Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Nun, wer zu Christus Jesus gehört, hat seine menschliche Natur ans Kreuz genagelt mit allen Leidenschaften und Begierden. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Gottes Geist wohnt in jedem Christen, also jeden, der Gott angenommen hat, der an Gott glaubt. Und der bewirkt etwas. Er bewirkt Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Wie geil ist das denn? Also, was will man mehr im Leben als genau diese Charaktereigenschaften? Menschen, die das auszeichnet, mit denen will man doch befreundet sein. Also, die möchte man doch in seinem Leben haben, die tun gut. Mit denen will man befreundet sein. Diese Frucht des Geistes ist eine Beziehungsfrucht. Sie ist ein Vertrauensbringer oder ein Einsamkeitskiller. Sie ist ein Friedensstifter, ein Aufeinander-Zugehelfer, ein Mich-nicht-zu-wichtig-Nehmer, ein Geld- und Zeitverschenker, ein Liebesbote, ein Verständnishelfer, manchmal auch ein Gerechtigkeitsstreiter, Trost- und Geduldspender und ein Vergebungslehrer. Diese Frucht sorgt ganz offensichtlich dafür, dass ich gut mit Menschen auskomme und dass Menschen gut mit mir auskommen. Diese Frucht sorgt ganz offensichtlich dafür, dass Grenzen zwischen Menschen immer unwichtiger werden und dass man sich aufrichtig und in Liebe begegnen kann, dass man eben einander kennenlernt und Vorurteile eigentlich keine Rolle mehr spielen. Wie kann ich diese so erstrebenswerte Frucht nun nutzen? Kann ich die irgendwie essen? Oder kann ich sie vielleicht auf Menschen werfen, die das ganz dringend und notwendig haben. Das ist eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Ne? Stellt euch vor, ich habe hier so einen Korb mit der Frucht, viele Exemplare. Stellt euch vor, es wäre eine Tomate. Jeder von euch kommt einmal nach vorne, nimmt sich zwei da raus, eine schlürft er selber und eine wirft er auf jemanden, von dem er glaubt, der müsste ganz dringend friedlicher, freundlicher oder geduldiger werden. So hat sich das Gott leider nicht ausgedacht. Obwohl ich beim Nachdenken und Lesen festgestellt habe, dass ich das leider gar nicht so ernst meine, weil er es eigentlich besser sich ausgedacht hat. Und der ganze Galaterbrief ist damit voll zu erklären, wie das denn nun funktioniert. Es lohnt sich, da ganz genau hinzugucken. Ich versuche es euch kurz zu erklären. Die Galater versuchen, diesen erstrebenswerten Zustand immer wieder aus eigener Anstrengung zu erreichen. Sie halten sich immer wieder an neue Gesetze, die ihnen dabei helfen sollen und fangen sogar teilweise an, sich an jüdische Gesetze zu halten, die Paulus ihnen nie auferlegt hat. Es wäre ein bisschen so, wie wenn ich euch jetzt erklären würde, so ganz ausführlich, was diese einzelnen Früchte jetzt bedeuten. Ich erkläre euch, was Liebe ist, dann erkläre ich euch, was Freude ist, dann was Frieden, was Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. So, für jedes nehme ich mir irgendwie 5 Minuten Zeit und erkläre euch das so, dass ihr es wirklich verstanden habt. Und dann machen wir uns auf den Weg, wie wir denn jetzt dahin kommen, dass wir das auch können. Dann trainieren wir, damit wir richtig gut werden in Frucht des Geistes. Vielleicht gibt es dann sogar einen Pokal von der ACK oder von der Evangelischen Allianz für die FEG Oldenburg, Bester in Frucht des Geistes. Dann würde Paulus ganz laut sagen, nein, ihr habt es wirklich nicht verstanden. Und er würde vermutlich sagen, oh, gibt nichts Neues unter der Sonne, ihr habt das gleiche Problem wie die Galater und ganz offensichtlich habt ihr meinen Brief nicht gelesen. Eigentlich müsste man jetzt so eine ganz genaue, also kann euch nur dazu ermutigen, der Galaterbrief ist echt spannend. Liest euch alles durch, liest Kommentare, das ist spannend, weil es die ganze Zeit genau darum geht. In Galater 5, Vers 1 steht, Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Sklaverei. Jesus hat uns durch seinen Tod am Kreuz, feiern wir heute im Abendmahl, davon befreit, dass wir unsere Errettung oder auch unsere Veränderung selber bewirken müssen. Paulus sagt, hört auf zu denken, dass ihr irgendwas dafür tun könnt, was euch jetzt gerechter, heiliger oder friedlicher oder geduldiger macht. An anderer Stelle sagt er sogar, wenn ihr es versucht, könnt ihr eigentlich nur versagen. Dann müsst ihr euch nämlich an alles halten und das schafft ihr sowieso nicht. Was sollen wir also tun, wenn wir nichts tun sollen? Galater 5, Vers 6 steht, denn wenn wir zu Christus Jesus gehören, spielt es keine Rolle, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Also es spielt keine Rolle, ob sich jemand nun Mühe gibt, an Gesetze zu halten oder nicht. Und jetzt kommst, es zählt nur der Glaube, der sich in Liebe auswirkt. Das, was wir brauchen, ist Glauben, der sich in Liebe auswirkt. Es ist also ein Glauben, der über eine bloße Überzeugung hinausgeht. Also nicht ein Ich glaube an Gott, sondern eher ein, weil ich glaube, passiert hier das und das. Oder weil ich Gottes Kind bin, habe ich. Also ein Glaube, der mich lebendig macht, der lebendig wird, der mich berührt oder der mich vielleicht tröstet oder der mich motiviert oder der mich vielleicht schockiert. Glaube, der etwas bewirkt, nämlich Liebe. Frucht des Heiligen Geistes, Beziehungsfrucht, eigentlich geht es überall um Liebe. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wenn du Gottes Kind bist, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann passiert das. Und eigentlich ist deine wahre Aufgabe nicht daran zu arbeiten, sondern es wahrzunehmen. Du musst nicht friedlicher, geduldiger, freundlicher und besonnener werden, sondern du darfst wahrnehmen, dass das passiert. Es entdecken. Was du brauchst, ist eigentlich kein Training, sondern Neugierde. Neugierde auf das, was der Heilige Geist in dir bewirkt. Letztens hat sich eine Freundin von mir über etwas aufgeregt. Nein, besser gesagt, über eine Person aufgeregt. Und ich habe mich schon oft mit dieser Freundin über diese Person aufgeregt. Und auf einmal habe ich gemerkt, eigentlich bin ich gerade aber gar nicht wütend. Und eigentlich will ich auch gerade gar nicht wütend sein. Und dann kommt der Punkt, wo ich mich entscheiden kann, folge ich diesem Weg, gehe ich diesen Weg des Heiligen Geistes mit Neugierde, versuche ich das kennenzulernen, was da gerade in mir passiert, oder mache ich das, was ich die letzten Male auch immer gemacht habe. Manchmal sitze ich da und denke, dieses Problem wird sich nie lösen, das kriege ich nicht hin. Ich kann das nicht, ich will das nicht. Und manchmal habe ich so eine leise Stimme in meinem Kopf. Tobi, was wenn doch? Oder manchmal denke ich, ich muss das und das und das und das machen und am besten viel schneller und effektiver. Und dann geht es mir ein bisschen wie nass die letzte Woche. Wenn ich kurz innehalte, höre ich eine Stimme, die sowas sagt wie, ich hab dich lieb und ich will, dass es dir gut geht. Und ich glaube, dir geht's gerade nicht gut. Muss das wirklich alles sein? Und dann entdecke ich, dass Gott mir auf einmal Geduld schenkt. Geduld, ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes. Geduld mit mir selbst. Und ich glaube, da passiert ziemlich viel in uns, was der Heilige Geist bewirkt. Manches gefällt uns, manches gefällt uns nicht. Im Galaterbrief schreibt Paulus auch, dass es ein Auf und Ab gibt, ein Streiten in uns. Aber er sagt auch so schön und treffend, dass der Geist Gottes diese Frucht in uns bewirkt. Das ist passiv. Das passiert einfach. Und an uns liegt es dann nur, ob wir diese Frucht quasi wachsen lassen oder eben alles so machen, wie wir es davor gemacht haben. Wir haben das nicht so richtig in der Hand, ob wir nun tatsächlich geduldiger, besonder und friedlicher werden. Oder ob wir mehr Freude im Leben empfinden. Aber Gottes Geist wirkt in uns. Manchmal langsam, manchmal schnell, manchmal deutlich, manchmal sehr vorsichtig. Und ich wünsche mir eine Neugierde auf das, was da alles noch geht. Der Geist Gottes bewirkt Dinge in uns und wir können das zulassen. Das haben wir in der Hand. Die Frucht des Geistes ist eine Beziehungsfrucht. Ich glaube nicht, dass es darum geht, mit möglichst vielen Menschen sehr, sehr gut befreundet zu sein, sodass alle alles von allen wissen und sich um alles Sorgen machen. Ich glaube, darum geht es nicht, sondern es geht mehr darum, dass wir Schubladen nicht mehr brauchen. Wir brauchen nicht mehr die Schublade arm oder reich, schön oder hässlich, sportlich, unsportlich, schwarz, weiß, Mann oder Frau. Wir brauchen diese Schubladen nicht mehr. Es gibt etwas, was besser ist. Und wir können uns durch den Heiligen Geist wirklich auf Augenhöhe begegnen. In gewisser Weise sogar ziemlich gleich. Wenn Gottes Geist in uns wohnt, dann kennt und wahrt er unsere Grenzen. Und manchmal, wenn es dran ist, dann führt er uns auch über diese Grenzen hinaus. Auf jeden Fall sorgt er dafür, dass wir gleicher werden, dass es uns leichter fällt, einander ehrlich, freundlich und neugierig zu begegnen. Ich habe richtig Bock darauf, dass Christen wieder positiv auffallen. Und ich freue mich darauf, dass Gottes Geist in Christen gute Sachen bewirkt, dass er Liebe wirkt und Freude, dass er Frieden wirkt und Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Und ich will neugierig sein und neugierig bleiben, wo er das in anderen bewirkt, aber vor allem, wo er das in mir bewirkt.